Hallo, hier ist SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Schön, dass Sie reinhören. Ich bin Suyin Kim und heute bin ich bei einer Neuschönebergerin zu Gast. Sie heißt Clara Kästorf, ist Modedesignerin und hat im vergangenen Jahr, also 2021, in der Belziger Straße 29 ihr gleichnamiges Ladenatelier eröffnet, also Boutique und Atelier. Und ich freue mich, dass ich Clara heute besuchen darf. Hallo Clara.
Hallo, freut mich auch dabei zu sein.
Wir haben so im Hintergrund ein bisschen Wummern, weil die Nachbarn ihr Haus verschönern, aber ich glaube, das stört uns
nicht. Also uns nicht, wir hoffen nicht. Euch auch nicht.
Nein. Bevor ich auf deine Mode zu sprechen komme, meine erste Frage an dich. Du bist ja schon länger auf dem Modemarkt als Designerin unterwegs, aber erst im vergangenen Jahr hat dich dein Weg nach Schöneberg geführt. Wie kam es dazu und was war für dich ausschlaggebend, ausgerechnet hier dein Ladenatelier zu eröffnen?
Ich war 7 Jahre davor in Mitte und ich habe immer schon nach Schöneberg geschaut aus der Ferne, weil mir das Viertel einfach sehr am Herzen liegt und ich es hier so schön finde, wie alles so natürlich irgendwie funktioniert. Es gibt viele kleine Lebensmittelläden noch und Märkte und die Nachbarn schlendern einfach durch die Straßen. Das alles hat mir sehr in Mitte gefehlt. Und ja, dann hat sich das ergeben, dass hier was frei wurde und schon bin ich hier gewesen.
Das freut mich sehr. Du bereicherst auf jeden Fall den Akazienkiez, das finde ich schön. Aber wo warst du denn in Mitte vorher gewesen und wie lange warst du denn da?
7 Jahre war ich in der Linienstraße, also in der Nähe vom Oranienburger Tor. Und mich hat das am Anfang sehr gereizt, weil das eben so ein Galerienviertel ist und meine Spezialität sind selber bemalte Stoffe und da fand ich einfach, das ist eine sehr passende Umgebung. Aber es hat sich jetzt auch gerade durch Corona sehr verändert und als ich dann dort ankam, habe ich halt nach und nach gemerkt, dass es eben kein lebendiges Viertel mehr ist. Also auch die Anwohner haben sich alle beklagt, dass es eigentlich nichts mehr gibt zum Leben dort wirklich. Und ich war auch fast der Einzige, der wirklich noch ein herstellendes Gewerbe gemacht hat quasi. Und in Schöneberg gibt es das alles noch.
Ja, wahrscheinlich warst du umgeben von Spätis, Handyshops und Spielhöllen.
Nicht ganz. Eher immer mehr Marken, die kamen und einfach, denen es nur darum ging, im Namen zu haben, dass sie in Mitte verkaufen. Und so jemand bin ich überhaupt nicht. Es ist mir eigentlich egal, wo ich bin. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Und es macht Spaß zu arbeiten in der Umgebung und das ist hier auf jeden Fall der Fall.
Gibt es denn, seitdem du hier bist, irgendein schönes oder besonderes Erlebnis, seitdem du hier im Kiez bist? Vielleicht etwas, was dir in Mitte vielleicht nie passiert wäre oder noch nie passiert ist, aber hier in Schöneberg auf jeden Fall?
Ich habe eine sehr tolle neue Kundin kennenlernen dürfen, die schon über 90 ist und in Mitte hat mir das wirklich gefehlt, auch Kontakt zu Älteren zu haben und ich finde es hier total schön, wie durchmischt die Gesellschaft wirklich ist und diese 90-Jährige hat mich dermaßen imponiert, sie tanzt noch Ballett, sie wollte erst gar nichts von mir probieren, nur einfarbige Hosen und hat dann aber, weil es die Größe gerade nicht gab, bei mir sind das meiste Einzelstücke oder es wird dann auf Maß gefertigt, hat sie ein anderes Muster, ein sehr auffälliges Muster probieren müssen, weil das ihre einzige Größe war. Und sie hat es angezogen und war sofort, wow, nee, da passt ja alles dazu. Und dann kam sie 2 Wochen später wieder und hat gesagt, dass sie es noch nie hatte, dass sie was gekauft hat, was zu allem passt, was sie hat. Und das fand ich total beeindruckend, weil sie am Anfang sich wirklich geweigert hat, dieses Muster anzuprobieren. Und es freut mich immer, wenn man Leute so überzeugen kann von etwas, was sie am Anfang gar nicht gedacht hätten, dass es ihnen gefallen könnte.
Ach, das finde ich schön, dass auch die 90-jährige Dame dann noch so experimentierfreudig ist, auch in der
Mode. Ja, eben. Ich habe gerade festgestellt, bei Älteren ist es oft viel mehr der Fall. Man denkt immer, dass Jüngere viel experimentierfreudiger sind, aber Ältere haben einfach viel Spaß an vielen Dingen, weil sie erkennen, dass man, wenn man immer dasselbe macht, wird es irgendwann langweilig. Und ja, das finde ich einfach toll.
Ach, das freut mich sehr. Kommen wir doch auf deine Mode zu sprechen. Ja. Was gleich als erstes auffällt, wenn man in dein Atelier oder in deinen Laden kommt, sind die besonderen Motive auf den Stoffen. Es sind ja eigentlich ja Malereien, ne? Also die Blusen, die Hosen, das sind wie Gemälde, die man tragen kann am Körper. Und du hast es gerade auch schon erwähnt, du hast viele Einzelstücke auch hier. Die Sachen, die hier sind, so im Schnitt finde ich eher minimalistisch, werden aber sehr besonders durch die Motive, die auf den Stoffen aufgedruckt sind. Ich bin ja, wie du siehst, komplett in Schwarz gekleidet. Da das mache ich eigentlich immer, aber trotzdem finde ich deine Kreationen wirklich sagenhaft und sehr einzigartig. Wie gehst du da eigentlich vor? Also vielleicht kannst du ein bisschen den HörerInnen, die jetzt überhaupt gar keine Vorstellung haben von den Mustern, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie deine Herangehensweise ist oder was deine Mode ausmacht.
Ja, ich war schon immer leidenschaftlicher Farben- und Musterfan. Ich habe mich früher sehr viel mit gerade auch japanischen Kimonos und ja, italienischen Webereien und so weiter beschäftigt. Und auf dem deutschen Markt hat mir das komplett gefehlt. Und weil ich schon immer gerne gemalt habe, dachte ich mir irgendwann, warum trägt man nicht einfach Bilder am Körper? Weil wenn ich es nur zu Hause an der Wand hängen habe, kann ich damit nicht wirklich kommunizieren. Und für mich ist Mode wirklich eine Kommunikationsform. Und mit was kann man besser kommunizieren als mit einem Bild, was schon an sich etwas ausstrahlt? Und deswegen habe ich angefangen zu malen. Also ich male meistens auf Papier mit Acryl, mit Bleistift, mit Tusche, mit Aquarell. Fotografiere dann meine Malereien und baue aus ganz vielen Bildern ein großes Bild zusammen. Währenddessen mache ich schon die Schnitte für die Kleidung. Und am Schluss mache ich quasi einen Stoffdesign, der schon auf den Schnitt, den ich später draus nähen werde, ausgerichtet ist. Das heißt, jedes Kleidungsstück bei mir hat eigentlich einen eigenen Stoffentwurf, selbst wenn am Schluss das Kleidungsstück ähnlich aussieht. Das Muster zum Beispiel auf einer Hose sieht dann ähnlich aus wie auf einem Kleid. Ich entwerfe also für jedes Kleidungsstück einen eigenen Rapport.
Und was ist ein Rapport?
Ein Rapport ist ein Muster in einer bestimmten Länge. Das ist sehr wichtig bei meiner Arbeit. Und wenn ich das Muster fertig gestaltet habe, habe ich es auf meinem Computer und schicke es dann an eine Druckerei oder Weberei, die es dann 1:1 auf einen Stoff drucken lässt. Das heißt, meine Dateien sind riesig groß, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, mein Computer bricht regelmäßig zusammen. Und nachdem ich den Stoff dann bedruckt bekommen habe, werden hier in meinem Atelier die Kleider draus genäht und an den Kunden angepasst.
Das klingt unheimlich aufwendig. Also vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, du malst vorher, ja, also du hast eine Idee, du hast eine Inspiration und dann fängst du an zu zeichnen. Und das ist ja auch ein kreativer Prozess, erstmal für sich. Und ja. Bis du dann sagst, okay, das Bild ist jetzt fertig, jetzt kann das gedruckt werden. Wie viel Zeit vergeht da eigentlich?
Manchmal geht es ganz schnell, aber meistens nicht. Meistens sitze ich wirklich Monate an den Mustern. Vom ersten Bild, was ich dann fotografiere, dann habe ich es digital, aber beschäftigt mich doch nicht weiter damit. Dann kommt das nächste Bild. Oft verfalle ich auch in einen Rausch und dann werden 50 Bilder auf einmal gemalt und am Schluss werden alle wieder verworfen. Man kann es nicht wirklich sagen. Und ich habe wirklich auch eine Mappe, damit ich immer wieder auf die alten Bilder auch zurückgreifen kann, weil oft merkt man, dass ein kleines Detail einfach fehlt. Und so sind meine Drucke am Schluss eigentlich ein Konglomerat aus vielen Bildern, die über eine sehr lange Zeit entstanden sind. Und aber das Zusammenbauen am Computer darf man auch nicht unterschätzen, weil das ist ja eigentlich das Entstehen des Bildes. Oft verändere ich die Farben nochmal komplett, schmeiß Sachen raus, mal am Computer weiter. Und dieser Vorgang braucht auch Wochen. Und dann am Schluss alles so zusammenzubauen, dass ich ein unendlich langes Muster drucken kann oder dass es eben genau auf dieses Kleidungsstück, was ich vorhin erwähnt habe, passt, das braucht auch noch mal ein paar Wochen. Also ich mache jedes halbe Jahr eine neue Kollektion und so lange braucht es eigentlich auch, bis das Muster dann perfekt ist und aufs Kleidungsstück passt.
Das finde ich Wahnsinn. Also dieser ganze Prozess, wie du den jetzt beschrieben hast, finde ich unheimlich aufwendig. Da habe ich großen Respekt vor. Vor allen Dingen auch die Überlegung, ich male jetzt, ich gestalte ein Bild, dann habe ich es auf dem Computer und sich auch vorzustellen, wie sieht das auf der Hose aus oder ja, auf der Bluse oder auf dem Kleid. Ich meine, hast du das dann schon im Kopf oder fängst du dann an schon, hast dann zum Beispiel ein Kleid und dann machst du per Photoshop dann dieses Muster, dieses Stoffmuster dann schon auf das Kleid drauf, einfach um einschätzen zu können, wie es wirkt?
Am Anfang habe ich nichts im Kopf. Da suche ich mir meistens ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen will, baue erst und mal erstmal frei drauf los. Aber immer mehr, je tiefer ich ins Thema einsteige, beschäftige ich mich immer mehr damit, welches Teil oder welcher Teil des Musters wohl am besten auf Kleidung aussehen würde. Und ich mache es dann wirklich so, dass ich auf dem Computer teilweise mir Silhouetten baue und dann eben schon mal teste, wie groß müsste das Muster sein, sieht das wirklich gut aus. Und dann teste ich auch zur Hautfarbe, ob das einem stehen könnte oder nicht. Und das ist auch ganz lustig. Ich kann mir überhaupt keine fremden Meinungen einholen, weil ich inzwischen so viel Erfahrung drin habe, dass mir keiner dabei helfen kann.
Ein einsamer Prozess.
Ja, ich habe gemerkt, ich darf mir wirklich von keinem Tipps geben lassen oder so, weil sonst wird's nicht das, was ich will. Das heißt, ich zeige wirklich erst ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist, meinen Freunden oder Kollegen, was bei rauskommt. Und viele sind dann sehr erstaunt. Und dann, wenn die Stoffe fertig gedruckt sind, verstehen die meisten, was ich meine.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass du jedes halbe Jahr eine neue Kollektion entwirfst.
Ja.
Also das ist ganz schön viel, wenn man diesen Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, im Hinterkopf hat. Das ist natürlich auch sehr energiezehrend. Ist es so, dass du dir sagst, okay, ich will wirklich jedes halbe Jahr eine neue Kollektion rausgeben? Also ich meine, klar, Sommer, Winter.
Ja.
Ne? Oder ist es so, ist es ein Muss, weil die Modebranche, die Kundinnen danach verlangen?
Ja, es ist eine Mischung. Also einerseits treibt es mich immer weiter. Also es bin auch ich selber, der einfach Lust hat auf was Neues und nie stoppen will. Also kaum habe ich mit der einen Kollektion abgeschlossen, fängt das nächste an. Aber es ist natürlich auch der Markt. Also gerade meine Stammkunden kommen einfach regelmäßig und wenn da nichts Neues da ist, dann sind sie gelangweilt. Vor allem viele, die einfach von jeder Kollektion schon teilhaben.
Verstehe, okay.
Also es ist eine Mischung.
Ja.
Aber ich könnte auch nicht ohne.
Jetzt hast du vorhin schon beschrieben, dass du so eine Mappe hast mit den ganzen Entwürfen, die du schon über die Jahre gemacht hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, machst du auch eine Art Collage aus verschiedenen.
Ja.
Das heißt also, eigentlich sind ja dann deine kreativen Ergüsse sehr, sehr nachhaltig, weil du immer wieder daraus schöpfst und die dann kombinierst und daraus was Neues entstehen lässt.
Ja.
Nachhaltigkeit ist ja gerade ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. In der Mode ist das immer schwierig. Ja, da gibt es halt, man muss sie jetzt nicht benennen, da wird halt eine Kollektion nach der anderen rausgeschmissen. Dann gibt es Zwischenkollektionen und dann werden natürlich Bedürfnisse und Bedarfe damit generiert. Und dann rennt man halt in die Läden und kauft die Sachen. Wie machst du denn das? Also du machst zwei Kollektionen im Jahr. Der ganze Prozess, wie die Stoffe entstehen, klingt sehr, sehr aufwendig. Und dann gibst du das in die Weberei oder in die Druckerei. Wie achtest du darauf, dass auf jeden Fall nachhaltig produziert wird?
Ja, das ist für mich auch immer die Kernfrage meines Daseins quasi. Wie kann ich es verantworten, Mode zu produzieren, wo ich doch eigentlich versuchen will, den Mitmenschen quasi ein so nachhaltiges Leben wie möglich zu ermöglichen? Meine Antwort darauf ist, dass ich Mode schaffen will, die einfach über sehr langen Zeitraum getragen wird. Ich nehme nur Materialien, die wirklich sehr angenehm zu tragen sind und alle nachhaltig produziert werden. Ich arbeite zum Beispiel nur mit Bio-Baumwolle, Tencel, da kann ich nachher vielleicht auch noch was dazu erzählen, und Leinen, das wirklich in Frankreich wächst und in Polen gewebt wird. Also es sind wirklich alles sehr kurze Transportwege und ich produziere eben keine Massen, sondern es geht mir darum, den Einzelnen glücklich zu machen, und ich will gar nicht, dass der jedes halbe Jahr sich ein komplett neues Outfit quasi kauft, was natürlich unternehmerisch ein bisschen blöd ist, aber es geht mir wirklich darum, dass meine Teile lang getragen werden. Ich finde es sehr traurig, wenn Leute in den Laden kommen und sagen, ah, der Schnitt ist aber gerade sehr in Mode, das könnte ich mir ja noch zulegen. Weil das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise. Also ich habe ein paar Schnitte, die einfach immer zu haben sind, weil das einfach die absoluten Klassiker bei mir sind, die alle lieben. Und ja, meine Stammkunden werden auch sehr enttäuscht, wenn ich die auf einmal nicht mehr hätte. Und ich sehe ja, wie Stammkunden, die vor 7 Jahren was gekauft haben, jetzt noch mit den Hosen oder den Blusen zu mir reinkommen. Ich finde es auch schön, wenn dann mal ein Riss drin ist, den ich flicken muss oder das Muster an einer Stelle verfärbt wurde. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr eine Kundin, die hatte wirklich in meinem ersten Jahr meine allererste Kollektion gekauft, ein Kleid, und kam dann zu mir völlig in Tränen aufgelöst, weil sie es verfärbt hatte. Sie hat es mit was Neongrün gewaschen und das helle Kleid ist quasi grün geworden. Und ich hatte aber glücklicherweise noch 3 Meter Stoff und konnte ihr Lieblingskleid noch mal nachnähen. Jetzt hat sie 2 Kleider, eins, was ein bisschen anderen Farbton hat und das andere. Und sowas macht mich einfach total glücklich, weil man braucht nicht jedes Jahr ein komplett neues Kleid. Man muss einfach sich wohlfühlen. Man braucht ein paar Kleidungsstücke, die man sehr gern trägt, finde ich. Und wenn mal eins kaputt ist, kann man das ersetzen. Aber ich will nicht dazu aufrufen, jedes halbe Jahr eine komplett neue Kollektion zu kaufen.
Das ist mir sehr sympathisch. Ich bin ja auch eher so die Vertreterin klassisch, zeitlos, ja. Weil das funktioniert immer. Das mag ich sehr, weil man muss sich nicht großartig Gedanken machen. Und wenn ein Kleid einen guten Schnitt hat, dann ist man immer gut angezogen. Und das liebe ich an Kleidern. Ich liebe Kleider sowieso auch mehr als Röcke. Bei Röcken muss man immer gucken, was kombiniert dazu. Aber wenn ein Kleid einen guten Schnitt hat und man zieht es über, dann ist man angezogen. Und das finde ich immer so toll.
Und so geht es mir auch mit Materialien. Also wenn das Kleid dann aber das falsche Material hat, dann will man es trotzdem nicht tragen. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man dann je nach Temperatur quasi die richtigen Materialien wählt, damit das Kleid dann auch immer zum Einsatz kommen kann.
Ja, jetzt hast du gerade Tencel erwähnt und du wolltest auch etwas über die Materialien sagen.
Tencel ist für mich mein absolutes Lieblingsmaterial. Es wird auch Lyocell genannt und das ist ein Material, was in Österreich entwickelt wurde. Es besteht aus Zellulose und die Zellulose wird nur aus Bäumen aus zertifizierter Forstwirtschaft gewonnen. Das heißt, dass die Bäume nur von Regenwasser quasi wachsen und das ist für mich ein extremer Vorteil im Gegensatz zu Biobaumwolle, weil eben nicht extra bewässert werden muss, während Baumwolle immer viel Wasser schluckt. Der Herstellungsprozess ist außerdem fast ein Closed-Loop-System, das heißt, dass alle Chemikalien quasi, die genutzt werden, um die Zellulose rauszulösen, wiederverwertet werden können und das heißt, die Faser ist an sich schon mal extrem nachhaltig. Aber was mich halt vor allem fasziniert an der Faser ist, dass sie extrem gut Feuchtigkeit aufnimmt. Sie wird auch oft für Sportbekleidung eingesetzt oder für Bettwäsche oder ähnliches. Und sie ist hat eine extrem glatte Oberfläche. Das heißt, selbst für Kunden mit Neurodermitis oder mit Allergieproblemen ist es einfach die geniale Faser. Und für alle anderen natürlich auch, gerade im Sommer oder bei allen Kleidungsstücken, die man nah an der Haut trägt. Es ist einfach ein unnachahmbares Gefühl. Und die Stoffe fließen fast wie Seide. Man kann es also fast als vegane Seide bezeichnen. Und ja, der Name ist für mich ein bisschen zu technisch gewählt. Also viele sind erstmal verschreckt, wenn sie Tencel oder Lyocell in meinen Kleidern lesen. Aber wenn ich dann Aufklärungsarbeit betreibe, dann kommen sie in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder und kaufen wieder Tencel, habe ich festgestellt.
Ja, und ich mag die Stoffe auch tatsächlich sehr gerne, weil die sind sehr, sehr praktisch. Also wenn man sie wäscht, sie trocknen sofort.
Ja.
Also die sind so schnell trocken und man muss es eigentlich nahezu gar nicht bügeln.
Genau, ja. Und ich finde auch, dass sie lassen sich extrem gut waschen. Einfach normal in der Waschmaschine, ist nicht wie bei Seide, dass man irgendwas groß beachten müsste. Ja, und wie gesagt, viele wollen es vergleichen mit Viskose, aber es ist was völlig anderes. Ja, nicht verwechseln.
Jetzt habe ich bei dir auf der Webseite gesehen, du hast einen Online-Shop, wo man auch deine Sachen kaufen kann. Und man kann deine Kollektionen halt auch sehen und die haben alle so tolle Namen. Da stehen dann teilweise auch Geschichten dazu.
Ja.
Kannst du was dazu erzählen? Weil ich fand das unheimlich spannend. Da steht dann eine Geschichte zu Kormoran.
Ja.
Da dachte ich so, wie bist du denn darauf gekommen zum Beispiel?
Bei den Kormoranen, da ist mir auf einmal aufgefallen, wie viele schwarze, große Vögel es in Berlin gibt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich über Kormorane rausgefunden. Kormorane sind, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das sind ganz schwarze, relativ große Vögel, fast wie ein Storch oder so von der Größe. Und sie stehen oft an Stegen und breiten ihre Flügel total aus. Also dadurch wirkt es wie eine riesenschwarze Fläche in der Natur, was mich total überrascht hat. Und die machen das eben, weil die Flügel zu wenig Fett haben und dadurch müssen sie erstmal trocknen, wenn sie fischen waren. Und die Vögel haben mich so begeistert, dass ich einfach angefangen habe, sie zu malen und immer weiter manisch, jeden Tag einen neuen Kormoran. Und so ist nach und nach meine Kormoran-Kollektion entstanden. Ich habe sie nicht schwarz gemacht, sondern leuchtend blau und sie fallen apokalyptisch von den Kleidern runter, die Vögel. Ich habe sie bewusst quasi verkehrt rum auf die Kleider projiziert. Und ja, für mich war das einfach ein tolles Sommermuster, was so großflächig angelegt ist, dass ich es auch zerschneiden kann. Für mich ist immer sehr wichtig, dass man das Bild nicht unbedingt immer komplett sieht, sondern durch meine Schnittführung werden oft die Bilder komplett zerschnitten. Man erkennt kaum mehr was. Aber das ist gerade das Tolle dahinter, finde ich, dass jeder dann selber was reininterpretieren kann. Und man erkennt ab und zu trotzdem einen Vogelkopf oder einen kleinen Flügelteil oder so. Genau.
Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen beschrieben, woher du deine Inspiration holst. Also du hast in der Natur Kormorane beobachtet. Aber wie ist es denn so grundsätzlich? Was inspiriert dich oder was triggert dich an, dass du dich dann hinsetzen musst und dann anfängst zu zeichnen oder zu malen?
Es kann sehr vielfältiges sein. Also ich fahre jeden Sonntag raus in die Natur. Das ist mein absoluter Inspirationsflash jede Woche. Auch farblich, was da möglich ist, das überzeugt mich jedes Mal aufs Neue. Aber oft ist auch Literatur, irgendwelche Bücher über bestimmte Städte oder ja, bestimmte Personen, die mich so triggern, dass ich einfach anfangen muss, etwas zu machen. Aber es können auch ganz nebensächliche Sachen sein, Boden fließen oder, ich weiß nicht, es ist jedes Mal eine neue Überraschung, was dann am Schluss bei mir im Kopf hängen bleibt.
Jetzt ist es ja so, ich vermute mal, dass es viele Mädchen gibt, die sagen, oh, ich möchte irgendwann mal was mit Mode machen, ich möchte gerne Modedesign machen. Viele versuchen es, schaffen es aber tatsächlich nicht, weil es ist schon ein sehr, sehr hartes Business. Ja. Du bist diesen Weg gegangen, hast es auch studiert und bist schon seit einer ganzen Weile in Berlin auf dem Markt. Mhm. Wie schwierig ist es eigentlich, ja, als Modedesignerin sich zu etablieren, sich einen Namen zu machen, Kundinnen oder auch Kunden grundsätzlich anzusprechen und dann auch eine Stammkundschaft aufzubauen?
Ja, es ist ein langer Weg. Aber ich finde, jeder, der wirklich Spaß dran hat, lange an etwas zu arbeiten und in direkten Kundenkontakt zu kommen. Und ja, es ist einfach so ein vielfältiger Beruf. Ich kann es nachvollziehen, warum es so viele machen wollen. Aber am Schluss bleiben eben nicht mehr viele übrig, weil es einfach eine extrem zeitaufwendige, kraftzehrende Arbeit ist. Es fängt damit an, dass man eben Produzenten finden muss, was sich viele als einfach vorstellen, aber was jahrelange Arbeit ist, bis man jemanden hat, dem man wirklich vertrauen kann. Gerade wenn man klein ist, will einem erstmal keiner haben. und dann geht es eben auch darum, etwas herzustellen, was der Kunde wirklich will. Also das muss man erstmal rausfinden, wen will ich überhaupt ansprechen. Viele machen den Fehler, dass sie nur 13- bis 20-Jährige ansprechen wollen, weil sie die auf dem Laufsteg sehen, aber das ist einfach nicht die Kundschaft, die am Schluss die Kleidung tragen wird. Und es ist ein langer Prozess, bis man quasi rausfindet, was wirklich gebraucht wird und wohin man gehen will. Und bei mir war es eine glückliche Fügung. Ich bin jemand, der gern spontan in alles einsteigt und ich hatte mit meiner Abschlusskollektion einen Wettbewerb gewonnen und durfte deswegen gleich auf der Fashion Week Berlin zeigen. Und so war bei mir irgendwie der Einstieg. Kurz darauf kam ein Angebot von einem riesen Kaufhaus hier in Berlin in Steglitz, was flächenfrei hatte und was einfach junge Designer unterstützen wollte und gleichzeitig das Kaufhaus cooler machen wollte. So habe ich dann eigentlich mit meinem ersten Atelier angefangen und gleich quasi im Atelier produziert und verkauft und habe gemerkt, wow, das macht richtig Spaß und man kriegt sofort Feedback, was ich sehr wichtig finde. Und dann hat sich eine freie Fläche München ergeben und ich habe sofort meine ganzen Nachbarn und andere, die ich schon lange auf Instagram oder so verfolgt habe, angeschrieben, wollt ihr mitmachen? Und dann einen Tag später stand quasi, wer alles mitmacht und wir haben den Laden eröffnet und ich habe einfach gemerkt, was für einen Bedarf es auch gibt an so jungen Konzepten. Also ich war damals 23 und ja, ich bin einfach reingestartet. Also ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe meine paar Meter Stoff gehabt, habe losgenäht. Die Sachen wurden gekauft, dann konnte ich mehr Stoff kaufen. Und ich habe von Anfang an auch andere Designer mit ins Boot gezogen, die Schmuck gemacht haben oder Taschen. Und habe so auch von denen gelernt. Also was funktioniert bei denen? Ich bin in ständigem Austausch. Ich habe ihnen immer sofort gesagt, was die Rückmeldung der Kunden war. Und so sind wir eigentlich gemeinsam gewachsen. Und so habe ich auch jetzt im Laden teilweise noch dieselben Designer wie vor 8 Jahren, als ich da in München den Pop-Up-Store hatte. Und ja, ich finde, man muss einfach als Designer sehr offen sein und sich auch mit anderen Designern austauschen. Und so lernt man so viel dazu, wie man selber nie lernen könnte.
Das heißt also, Netzwerken ist extrem wichtig.
Ja, und auch mit den Kunden Netzwerken. Also ich finde es extrem toll. Inzwischen mache ich so, dass ich immer neue Schnitte erstmal in den Laden hänge, teste und dann merke ich sofort, ob was funktioniert oder nicht. Und dann wird das produziert oder weitergeführt und die anderen Sachen fallen sofort wieder raus. Und ich merke das bei vielen anderen Designern, dass Sachen, die nicht beim Kunden funktionieren, zu lange in der Kollektion bleiben.
Was ich mich vorhin gefragt habe, als du so den Prozess der Motiverstellung geschildert hast, ne? Und dann sagst du, du hast dann riesengroße, diese Dateien sind riesig groß, die werden dann an die Druckerei gemailt oder an die Weberei und dann wird es dann halt produziert. Wie viel Meter Stoffballen kannst du denn dann daraus generieren oder wie viel machst du da in der Regel? Hast du da immer so eine bestimmte Anzahl an Metern, die du dann in Auftrag gibst?
Ja, das ist ein großes Problem, weil die Druckereien wollen immer sehr viel Stoff abgenommen kriegen. Und mir wäre es natürlich lieber, wenn ich erstmal nur ein paar Meter drucken könnte, damit ich wie bei den Schnitten erstmal testen kann, was ankommt. Das geht leider nicht. Also ich muss immer direkt ein paar hundert Meter Stoff bestellen. Und das hängt sehr viel vom Gewicht des Stoffes ab, was sehr komisch ist. Also Schalstoffe, da muss ich sehr, sehr viel bestellen, während bei dicken Hosenstoffen oder so kann ich sehr viel weniger bestellen, weil einfach die Trommeln, bei denen man, in die man den Stoff tut, um ihn vorzuwaschen, die brauchen ein bestimmtes Volumen, damit sie nicht leer laufen. Und deswegen muss ich eben bei dünnen Stoffen viel mehr bestellen. Und bei mir ist es aber so, ich kann mich oft selber nicht von den Mustern trennen. Also ich produziere die auch immer wieder nach, wenn ich ein Muster besonders toll finde. Und deswegen sind manche auch einfach immer da.
Das ist schön und das macht ja auch Nachhaltigkeit dann auch am Ende aus. Ne?
Genau, ja. Und ich habe auch festgestellt, den Kunden ist es ganz egal, wie alt ein Muster ist. Wenn das Muster gut ist, dann wird es noch wie am ersten Tag gekauft.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, das ist ja wie so ein, wenn man sich in ein Gemälde verliebt, dann hängt es ja auch ein paar Jahre an der Wand auch. Ne?
Ja,
also
und Kleidung nutzt sich ab.
Ja, aber das finde ich auch, da finde ich aber ehrlich gesagt das Spannende, dass sich das auch abnutzt. Es lebt ja dann
genau.
Mit einem. Das
ja,
lebt ja mit einem.
Aber wenn dann die Hose komplett zerschlissen ist, dann kommen die Frauen manchmal sogar zurück und wollen dieselbe nochmal. Also das finde ich auch toll.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt so Lieblingsstücke, die hat man im Schrank und die möchte, und dann sieht man schon so, oh Gott, der Stoff wird dünner und bitte, bitte halt noch ein bisschen durch, weil sonst kriege ich dich nie wieder.
Genau, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man die Sachen dann trotzdem jeden Tag trägt, wenn man sie so liebt. Und das ist bei mir eben möglich, weil im Notfall kriegt man sie wieder.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du mit 23 Jahren angefangen hast. Das ist ja sehr, sehr jung. Und du hattest ja auch Glück, weil du warst auf der Fashion Week gewesen hier in Berlin. Dann konntest du deine Sachen in Steglitz dann halt auch präsentieren. Würdest du sagen, dass neben dem Glück, was du hattest, auch eine gehörige Portion Naivität mit dabei im Spiel war?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das heute immer noch so machen würde. Aber ich, ja, das zeichnet mich, glaube ich, aus. Ich bin sehr naiv und stürze mich gerne in Abenteuer.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch das Schöne. Also ich meine, Kreativität lebt ja auch ein bisschen davon, ne? Von dem Unerwartbaren auch. Einfach mal zu schauen, okay, wie ist der Prozess und was kommt am Ende dabei raus?
Genau, und immer schön selbstbewusst vorneweg zu gehen. Das habe ich festgestellt, dass viele Frauen zu sehr hinterfragen und so bin ich gar nicht. Also ich finde, wir Frauen sollten weniger hinterfragen und einfach nach vorne preschen, wie die Männer es uns vormachen und ja, unser Reich ausweiten.
Allerdings, ja, das ist tatsächlich also gefühlte Empirie aus meinem Umfeld und auch mit den Frauen, mit denen ich mich grundsätzlich so unterhalte. Da gibt es immer so dieses Impostern, ne? Ich kann nichts oder ich habe Angst, dass man entdeckt, dass ich nichts kann, obwohl man wirklich ganz viele Fähigkeiten hat und kompetent ist. Aber dieses sehr, sehr selbstkritische, was schon fast selbstzerstörerisch ist, das ist, glaube ich, eher bei Frauen.
Ja, und ich habe auch schon viele Frauen auf meinem Weg begleitet, Praktikanten und ja, und ich versuche ihnen immer mit auf den Weg zu geben, macht einfach weiter, irgendwann funktioniert's und kämpft euch durch und unterhaltet euch mit anderen und jetzt die ersten starten jetzt auch schon mit ihrer Selbstständigkeit, also das freut mich auch total mitzuerleben quasi, dass man auch ja einfach durch immer weiter pushen gegenseitig andere dazu bringen kann, Schönes zu schaffen.
Woher nimmst du denn deinen Optimismus?
Das weiß ich nicht, der ist schon immer da. Die Leute fragen mich immer, warum ich dauernd nur lache und wundern sich total. Viele kommen in den Laden rein und ich lache erst mal und sie denken, ich lache sie aus, bis sie merken, dass ich immer lache. Und ja, das ist einfach mein Charakter, glaube ich.
Ja, vielleicht hat das auch was mit Berlin zu tun. Hier wird ja teilweise zu wenig gelacht, es wird ja eher gemeckert, was manchmal sehr charmant sein kann. Aber manchmal finde ich das halt auch so, oh, Lachen ist doch eigentlich so viel schöner eigentlich, ja?
Ja, finde ich auch.
Ja, vielleicht irritiert das die Leute.
Ja, es irritiert sie sehr, aber ich kann es nicht abstellen.
Jetzt hast du ja deinen Laden hier in der Belziger Straße mitten in der Pandemie aufgemacht.
Ja.
Das ist ja schon auch ein Risiko. Hast du das deshalb gemacht, weil sich die Möglichkeit ergeben hat? Oder hast du gesagt, okay, also ich mache das jetzt, weil jetzt der richtige Moment ist und ich Ruhe habe?
eine Kombination aus allem, würde ich sagen. Durch die Pandemie hatte ich sehr viel Zeit, auch nachzudenken. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinen Laden länger als 2-3 Tage wirklich schließen musste und zu Hause sein musste. Nach 3 Tagen habe ich es, glaube ich, nicht mehr ausgehalten und bin dann trotzdem in den Laden, um weiter zu produzieren. Und in der Zeit ist mir einfach aufgefallen, wie wichtig es auch ist, in einer gesunden Umgebung zu sein. Ich habe Schöneberg beobachten können und hier waren die Straßen trotzdem voll. Es gibt einfach Anwohner, die trotzdem hier flanieren. In Mitte war es wirklich wie ausgestorben. Es gibt sehr viele Büros in meiner Umgebung oder gab und wenig Wohnraum, habe ich dann aber erst festgestellt. Deswegen war dort sehr wenig auf den Straßen los. Und ja, also es war auch durch die Pandemie begünstigt eigentlich, dass ich noch mehr hierher wollte. Und ja, die Pandemie hat auch gezeigt, wie flexibel man sein muss, finde ich. Und es hat sich vieles ergeben, auch durch die Pandemie. Also ich finde, man muss, natürlich ist es furchtbar alles, aber ich versuche trotzdem immer nach vorne zu denken und was könnte ich machen, um zu überleben. Also am Anfang war es natürlich auch für mich sehr hart. Gerade auch, weil die anderen Einzelhändler, die ich beliefer, alle zu waren, wenn mein eigener Laden zu war. Aber dann sind wir eben sofort in die Maskenproduktion zum Beispiel gestartet, noch bevor alle anderen angefangen haben. Und auf einmal konnte ich all meine arbeitslosen Freunde mit einspannen. Jeder hat irgendwas gemacht, einer hat gebügelt, einer hat zugeschnitten. Wir haben teilweise ganze Verlage beliefert mit unseren Masken und haben wirklich Tag und Nacht nur noch genäht. Und ich glaube, so muss man eben immer nach Lösungen suchen, die kurzfristig einen dann weiterhelfen, bis man wieder auf den alten Pfad kommen kann oder sogar auf einen besseren Pfad.
Das klingt sehr, sehr schön und hat was sehr Warmes.
Ja.
Hast du denn so Träume oder Ziele oder Projekte, die du jetzt gerne angehen möchtest, ungeachtet dessen, dass es ja Pandemie ist und wir nicht wissen, wann das Ganze mal aufhört und wir nicht mehr mit Maske rumlaufen müssen? Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, da möchte ich jetzt noch hin und das ist das, was ich mir vorgenommen habe?
Nein, eigentlich nicht. Ich arbeite so nicht. Ich schaue immer, was auf mich zukommt und mache keine großen Pläne. Und bis jetzt finde ich alles sehr schön und ich glaube, es wird sich noch sehr viel entwickeln, aber ich will es nicht planen.
Das klingt ja auch schön. Einfach so alles auf sich wirken lassen, zukommen lassen und das dann mitnehmen, was gerade so auf dem Weg einem begegnet.
Ja, ich glaube, durch die Pandemie kann man eh schlecht planen. Ich habe viele Freunde, die schon Jahre vorher einen Urlaub planen oder so. So war ich noch nie. Ich gehe immer, ich merke, es ist wenig los im Laden. Am nächsten Tag bin ich unterwegs oder so. Und ja, dadurch kommt mir die Pandemie quasi sehr zugute, weil auf einmal jeder so leben muss. Keiner kann mehr groß planen und auf einmal haben viel mehr Zeit, meine beiden spontanen Aktionen mitzumachen.
Also du wirkst auf jeden Fall sehr entspannt, muss ich sagen. Ich habe andere erlebt, natürlich auch, weil die Pandemie ihnen zugesetzt hat, denen geht es schlechter, auch psychisch. Aber du wirkst auf jeden Fall sehr entspannt und gesettelt. Woher nimmst du denn eigentlich so die Energie?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch meine Arbeit, die mich so ruhig werden lässt, weil es eine Arbeit ist, die sehr produktiv ist, die sehr befriedigend ist, weil man am Ende des Abends immer sieht, was man geschaffen hat und die mich trotzdem in Kontakt mit vielen Personen bringt. Ich habe sehr intensive Gespräche, auch gerade durch die Pandemie. Ich merke auch, wie es vielen immer schlechter geht, aber ich glaube, gerade deswegen ist es auch wichtig, dass ich versuche, positiv in Kontakt zu treten mit anderen. Ich glaube, keinem ist geholfen, wenn ich negative Energien ausströme und ich sehe es auch ein bisschen meiner Verantwortung als Einzelhändler, weil warum habe ich nicht nur einen Online-Shop? Es geht eben mir auch darum, anderen Energie wiederzugeben und selbst wenn es nur ist an der Ladentür, weil sich jemand nicht reintraut, durch die Pandemie, da gehe ich eben mit raus oder stelle mich vor das Schaufenster. Also ich versuche immer Lösungen zu finden, um andere auch aufzubauen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was mir auch Kraft gibt.
So im Austausch mit anderen zu sein.
Ja, genau.
Kenne ich sehr, sehr gut. Also wir sind halt soziale Wesen, ne? Und ich finde, also was die Pandemie auch gezeigt hat, dadurch, dass es ja teilweise auch ja harte Lockdowns gab, wo ja auch die Geschäfte zu waren und auch die Gastronomie, der soziale Kontakt ist doch sehr, sehr wichtig. Ja, also man kann ja auch sich nur weiterentwickeln und wachsen, wenn man halt einen Spiegel hat, wenn man sich mit anderen austauschen kann.
Ja, und ich habe auch viel telefoniert dann mit meinen Stammkunden oder gefragt, eben, jetzt habe ich Zeit, soll ich zu ihnen raus nach Tegel fahren, um ihnen Essen zu kaufen oder so. Und schon allein das befriedigt einen auch total, dass man einfach weiterhin weiß, seine sozialen Kontakte quasi weiterzuführen. Es geht gar nicht unbedingt immer darum, jemand zu sehen, sondern ich habe durch die Pandemie auch viel gelernt, dass man auch auf anderen Wegen quasi in Kontakt treten kann. Und ja, das Leben geht weiter und wir müssen alle versuchen, das Beste draus zu machen, glaube ich, und uns gegenseitig dabei unterstützen. Dein Podcast zum Beispiel hat mir auch sehr geholfen.
Das freut mich sehr. Schön.
So konnte ich digital Schöneberg kennenlernen.
Das ist wunderbar. Und jetzt haben die HörerInnen oder auch hier die SchönebergerInnen die Möglichkeit, dich auch nochmal kennenzulernen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich fand das sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Und wenn Sie in Austausch treten wollen mit Clara Kehsdorf, dann kommen Sie doch mal vorbei in den Laden in der Belziger Straße 29. Es sind wunderbare, teilweise florale Muster, die Sie erwarten, Naturmuster. Und ja, versuchen Sie ein Kleidungsstück, probieren Sie es an. Vielleicht werde ich das auch machen, obwohl ich sonst immer schwarz trage.
Ich habe viele Kunden, die kommen und erstmal nur schwarz tragen. Das ist kein Ausschlusskriterium.
Ja, aber ich kann tatsächlich nur anregen, hier mal reinzuschauen, weil es wirklich ja, ist ein bisschen wie so eine Galerie. Ja, und das finde ich ganz toll. Und ich habe dich jetzt auch natürlich als Modedesignerin kennengelernt, aber du bist tatsächlich auch, so wie ich das jetzt erleben durfte, auch eine Künstlerin auf jeden Fall.
Und ich hoffe, ich kann durch dich noch sehr viel mehr in Schöneberg kennenlernen. Die Tipps, die ich bis jetzt schon rausgehört habe, sind alle sehr gut gewesen.
Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Ja, und wenn Sie keine Gelegenheit haben, mal eben in die Belziger Straße 29 vorbeizuschauen, dann schauen Sie doch auf jeden Fall mal auf die Webseite. Und zwar ist das clara-kehsdorf.com. Da haben Sie einen wunderbaren Eindruck von den Malereien, die man auf den Körper tragen kann, als Bluse, Hose oder auch Kleid. Und da sind auch die wunderbaren Geschichten, von denen ich gerade erzählt habe. Vielen Dank, dass Sie mit mir den Kiez erkunden und ich freue mich, wenn Sie dem Kiez und SchönebergerInnen der Kiez-Podcast treu bleiben. Mein Name ist Suyen Kim, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.